Ja, ich lese euch was vor. Ihr kennt die Stelle vermutlich alle, aber wenn ihr mitlesen wollt, das ist Johannes 3, Johannes Evangelium. Und es ist die Stelle, wo Jesus mit einem Pharisäer zusammentrifft, namens Nikodemus. Da er ein Pharisäer ist, hat er sich nicht getraut, einfach so zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, wir müssen mal reden, ich habe da ein paar Fragen. Darum hat er Jesus gebeten, ob sie sich nachts treffen können. Und Jesus, cool wie er ist, geht da einfach mal drauf ein. Und die beiden treffen sich nachts. Und jetzt unterhalten sie sich. Und da heißt es, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam eine Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eine spannende Antwort, oder? Der sagt gerade noch, hey, irgendwie bist du von Gott, weil du so viele Zeichen machst. Und dann sagt Jesus, du kannst Gott gar nicht sehen. Da fehlt doch eine Voraussetzung. Du musst von Neuem geboren werden. Jetzt ist Nikodemus verwirrt, kann man ihm auch nicht übel nehmen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Saus, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Die Stille haben wir wahrscheinlich schon alle sehr oft gehört. Das ist eine dieser ganz populären Geschichten. Aber ich glaube, dass sie eine der signifikantesten Stellen ist, wo Jesus uns erklärt, was eigentlich das Evangelium ist, was es eigentlich bedeutet, Jünger zu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Wenn Paulus schreibt, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, der wird gerettet werden. Ich habe ganz oft den Fehler, für lange Zeit den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, ich glaube einfach einen Fakt an die Existenz Gottes. Ich glaube einen historischen Fakt zum Beispiel. Und das rettet mich. Wisst ihr, was ich meine? Also zum Beispiel, ich glaube den historischen Fakt, dass da ein Mensch gelebt hat, der Jesus heißt. Und das tue ich, das ist korrekt. Ich glaube das was? Bis dahin könnt ihr mir folgen, oder? Die Sache ist nur die, ich bin nicht der Einzige, der das glaubt. Wisst ihr, wer das noch glaubt? Also das glauben in der Tat auch Dämonen und der Teufel. Auch die glauben an die Existenz Jesu. Wisst ihr, ganz oft predigen wir und freuen uns riesig, wenn, zum Beispiel bei Promis tun wir das ganz oft, wenn irgendein Fußballstar oder in den USA irgendein Bekannter den Fakt akzeptiert, dass da Jesus war. Und vielleicht akzeptiert er sogar den Fakt, dass Jesus Gott war. Und wir freuen uns voll drüber und das ist auch irgendwo cool. Das will ich auch gar nicht minimieren. Das Problem ist nur, wisst ihr, dass den Fakt einfach nur anzunehmen, dass das alleine nicht rettet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ernst und dramatisch, aber einfach einen historischen Fakt zu glauben, ist nicht das von dem, was die Bibel lehrt, was letzten Endes rettet. Die Annahme eines Faktes, genau das schreibt zum Beispiel Jakobus eben auch, glauben auch die Dämonen. Auch die glauben, dass Jesus Gott ist, die müssen es glauben, die glauben es vielleicht nicht nur, die wissen es sogar. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch. Für mich war das eine dramatische Erkenntnis, okay. Aber was sagt dann Paulus? Sagt, wer glaubt, dass Jesus Christus Herr ist? Woanders heißt es, der an ihn glaubt oder der sein Vertrauen in ihn legt. Das heißt, wir müssen weg von dieser Idee, wir nehmen nur einen Fakt an, ein historischer Fakt, auch wenn der korrekt ist. Sondern Glaube bedeutet und Jüngerschaft bedeutet, mit meinem gesamten Sein schmeiße ich mich in Jesus, ich nehme ihn als Herrn an, bedeutet, ich beuge meine Knie, und zwar in der Praxis. In der Praxis vor Jesus. Seid ihr bei mir? Das heißt, er ist im praktischen Herr. Das ist nicht nur so, ich nehme diesen theoretischen Fakt an, sondern da bin jetzt passiert was und jetzt kann ich leben und machen, was ich will. Und irgendwie habe ich dann da so ein Ticket für den Himmel gekauft. Also ich habe die Hand gehoben und damit hat es nichts.
Das ist aber ein bisschen problematisch, weil wir das ganz oft suggerieren. Aber die Bibel geht einen Schritt weiter. Die sagt, naja, da kommt diese Komponente, Jesus ist Herr dazu. Jesus ist, manchmal formulieren wir es auch einfach anders, ein bisschen leichter anzunehmen, Jesus ist mein bester Freund. Ich schmeiße mich mit meinem ganzen Vertrauen in ihn. Okay, was bedeutet, dass Jesus Christus Herr ist? Was heißt das im Alltag? Also frag dich mal im Alltag. Was heißt es, dass Jesus Herr ist? Für kommende Woche. Für letzte Woche. Was heißt es, dass Jesus Herr ist? Also was wäre ein praktisches Beispiel in deinem Leben? Wo war Jesus Herr? Und anders gefragt, wo war Jesus zum Beispiel nicht Herr? Also ich kann euch von mir eine ganze Reihe Geschichten erzählen, tue ich nicht. Aber ich könnte euch eine ganze Reihe an Geschichten erzählen. Da habe ich ihn zum Beispiel nicht Herr sein lassen. Und es hat mich so ein bisschen erschrocken, weil... Und keine Sorge, ich sage nicht, ihr habt eure Errettung verloren, das habt ihr nicht. Das steht auch in den Sprüchen, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Aber wenn du von neuem geboren bist, dann bekommst du in dir diesen tiefen Wunsch, Jesus Herr sein zu lassen und ein Streben danach, dass sich das immer mehr in unserem Leben entfaltet. Du hast die Heilsgewissheit, keine Sorge. Wenn du errettet bist, hast du eine Heilsgewissheit. Wenn du die in der Tat nicht hast, dann hörst du entweder auf Lügen des Teufels oder du hast nie wirklich Jesus dein Leben gegeben. Das heißt, keine Sorge, einmal habt ihr euer Leben Jesus gegeben, seid ihr einmal von neuem geboren worden, dann seid ihr gerettet. Und jetzt geht es eben darum, Jesus immer weiter Herr sein zu lassen, aber ich habe ja diesen tiefen Wunsch in mir. Wisst ihr, was ich meine? Dass Jesus Herr ist. Und jetzt gibt es aber in meinem Leben immer wieder diese Momente, wo er nicht Herr gewesen ist. Und mich das stresst. Und wo ich mir überlege, ja, wie kann ich Jesus Herr sein lassen? Ich würde es wirklich gerne. Kennt ihr das? Man stolpert, man bittet Jesus verzweifelt um Verzeihung, man prophezeit oder man sagt, Jesus, ich werde das nie wieder tun. Ich verspreche es dir, nie wieder werde ich das tun. Kennt ihr das? Und bin ich der Einzige? Seid ihr alle so heilig wie irgend so ein Mönch auf dem Berg Athos, der seit 12 Jahren nicht einen falschen Gedanken... okay, aber vielleicht rede ich hier gerade nur zu mir. Oh, und vielleicht zu einer weiteren Person. Kennt ihr diesen Kreislauf? Und dann 3 Tage später denkst du dir, ach herrje, es hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich sag euch eins, dass das nicht das Leben ist, was Christus uns verheißen hat. Ist es nicht. Christus hat uns ein siegreiches Leben verheißen, weil er den Sieg über Sünde und Tod errungen hat. Und das ist nicht nur in der Theorie. Das ist nicht nur irgendwie in der geistlichen Welt. Ist es halt schon und praktisch funktioniert es halt nicht. Wir machen ganz oft diesen Fehler übrigens, dass wir das teilen, in der geistlichen Welt ist irgendwas passiert und in der praktischen Welt irgendwie ist es dann noch nicht oder passiert nicht. Das ist übrigens eine der frühesten Lehren, die man Gnosis genannt hat, wo alles nur in der geistlichen Realität war und die physische Welt nicht relevant war. Das ist ein Problem. Die Jünger, zum Beispiel Johannes, der schreibt den Johannesbrief genau dagegen, weil der sagt, hey, wir haben doch Jesus angefasst, es ist nicht nur geistlich, es ist auch physisch. Das Gleiche mit dem Abendmahl. Es ist nicht nur eine geistliche Sache, das ist auch eine physisch greifbare Sache. Es ist immer beides. Bedeutet, heilig leben ist nicht nur, okay, im Geist hat Jesus Sünde und Tod besiegt, der hat es auch hier besiegt. Für heute, für morgen, für die nächste Woche, für die letzte Woche, wisst ihr, was ich meine? Ja, aber jetzt ist die Frage, okay, aber wie komme ich jetzt dahin, dass ich wirklich praktisch so lebe? Ich würde doch gerne so leben, dass Sünde in meinem Leben keinen Platz mehr hat, dass Sünde nicht mehr die Herrschaft hat, aber wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es in meinem Leben Momente, wo die Sünde regiert hat. Obwohl ich doch schon mit Jesus unterwegs bin, obwohl ich ihn wirklich liebe. Und wir wollen uns heute mal anschauen, ich glaube über die letzten paar Tage, ich habe Jesus gefragt, was soll ich predigen, und in den letzten paar Tagen hat Jesus so angefangen, mir nochmal neu zu offenbaren, wie funktioniert das eigentlich? Was die Bibel das Leben im Geist nennt. Für alle, die ganz am Anfang schon da waren, wir haben die Stelle aus Galater gelesen, da schreibt Paulus, wenn ihr die Werke des Fleisches tötet, das Fleisch kreuzigt und vom Geist geleitet werdet, wenn ihr im Geist lebt, dann werdet ihr das Reich Gottes empfangen. Und dann listet er eine ganze Liste an Dingen auf, was Leben im Fleisch ist, die ganzen Sünden, die wir kennen, Unzucht, Unvergebenheit und so weiter, was wir alles haben. Ihr könnt es nochmal nachlesen. Und dann sagt ihr, was spannend, das sind die Leute, die nicht das Reich Gottes erben. Ja, aber ich will das Reich Gottes erben. Ich will nicht nur einfach gerettet sein am Ende und im Himmel landen. Das ist schön, aber ich will, dass das Reich Gottes doch auf die Erde kommt, in meinem Leben, durch mein Leben. Seid ihr bei mir? Noch irgendjemand, der das hier auch will? Okay, ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige. Okay, wie geht das? Jetzt schreibt Paulus, wer das Fleisch kreuzigt und im Geist lebt. Ja, aber wie funktioniert das jetzt? Wie funktioniert das, im Geist zu leben und das Fleisch zu kreuzigen, und zwar täglich zu kreuzigen? Wisst ihr, was spannend ist? Also, wenn mich jemand fragt, hast du Angst vor dem Teufel? Dann würde ich sagen, nö. Und ich meine es ernst. Ich habe keine Angst vor dem Teufel, Jesus hat den Teufel besiegt. Der geht herum wie ein brüllender Löwe, bedeutet, er ist kein brüllender Löwe. Meinetwegen brüllt er hin und wieder irgendwas. Aber ganz ernsthaft, das stresst mich jetzt nicht wirklich. Tue ich Kopfhörer rein. Paulus schreibt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Okay, wir widerstehen dem Teufel. Jetzt schreibt er aber über das Fleisch, über unser Selbst, schreibt er, ihr müsst das Fleisch kreuzigen. Das ist übrigens viel dramatischer. Ich sag euch, und es soll jetzt nicht falsch rüberkommen, ich sag euch, mein Fleisch, das ist der alte Mensch, der macht mir mehr Angst als der Teufel. Der Teufel macht mir keine Angst. Die Bibel ist viel dramatischer. Die sagt, widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Beim eigenen Fleisch sagt er, kreuzigt das Fleisch. Wer das Fleisch mit seinen Begierden gekreuzigt hat, tötet das Fleisch. Immer und immer wieder. Das ist deutlich dramatischer als das einfache Widerstehen. Nirgends steht, widersteht dem Fleisch. Kreuzigen ist deutlich intensiver als das Widerstehen. Seid ihr bei mir? Okay, und jetzt ist die Frage, wie kann ich das tun? Das ist übrigens die Antwort, die Jesus in dieser Stelle dem Nikodemus gibt. Der sagt, okay, wir sind aus dem Fleisch geboren worden. Also, die Geschichte fängt an mit Adam. Adam und Eva fallen, wir kennen die Geschichte, wir sind Nachfahren von Adam und Eva. Und es gibt irgendwie diesen alten Menschen. Seid ihr bei mir? Und jetzt kommt aber Jesus und der schafft einen ganz neuen Menschen. Paulus spricht jetzt von Jesus als dem neuen Adam. Es gibt den alten Adam, das ist der, von dem wir alle physisch abstammen. Könnt ihr mir bis dahin folgen? Und jetzt kommt Jesus und Jesus ist der neue Adam. Okay, und Jesus sagt jetzt an dieser Stelle zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Es gibt das, was aus Fleisch geboren ist, das, was von Adam abstammt, das ist fleischlicher Natur. Und es gibt das, was aus Geist geboren ist, und das ist geistlicher Natur. Macht Sinn, oder? Das, was aus dem Geist geboren ist, das kennt auch einen ersten, einen Adam, einen Ursprung. Adam bedeutet Mensch, einen neuen Menschen. Wer ist dieser neue Mensch? Jesus. Jesus ist dieser neue Mensch. Seid ihr bei mir? Das heißt, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn er Herr ist, wenn du von Neuem geboren wurdest, das symbolisiert, und symbolisiert es nicht nur, vollzieht es auch ganz praktisch, die Taufe, du gehst unter, du wirst mit Jesus gekreuzigt, begraben, stehst wieder auf und der neue Mensch steht auf. Der alte ist gestorben, Paulus schreibt, etwas ganz Neues ist geworden. Seid ihr bei mir? Dieser Mensch, dieser ganz neue Mensch, der aus Geist geboren ist, der stammt von Jesus persönlich ab. Der stammt von Jesus persönlich ab. Das heißt, wenn ich als neuer Mensch lebe, dann bin ich Nachfahre Jesu von dem, was und wie Jesus gelebt hat. 1:1. Also ich sage euch zum Beispiel, wenn meine Eltern haben mich bekommen und ich bin begrenzt als Nachfahre von meinen Eltern auf ihren Genpool. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, keine Ahnung, Elefant sein. Die Gene wurden mir nicht weitergegeben, selbst wenn es irgendwie lustig wäre. Oder wenn ich sagen würde, ich wäre gerne so schön braun wie Philippe, naja, war in meinem Genpool halt auch nicht drin, weil ich stamme halt nicht von den Leuten ab, von denen Philippe abstammt. Wisst ihr, was ich meine? Du stammst, wenn dein alter Mensch gestorben ist und dein neuer Mensch geboren wurde, von Jesus persönlich ab. Dein Genpool, die DNA deines Lebens ist Jesus. Ist Jesus persönlich. Und jetzt ringen hier aber zwei Dinge miteinander. In meinem Leben kommt das hin und wieder vor. Leider manchmal noch zu oft. Da ringt noch der alte Mensch, der von Adam abstammende, aus dem Fleisch geborene, der eigentlich gestorben sein sollte, der gekreuzigt werden soll, mit dem aus Geist geborenen Menschen, der von Jesus abstammt. Und Paulus schreibt jetzt, die beiden sind aber in Feindschaft zueinander. Das Fleisch will nicht das, was Jesus will, und der Geist will das, was Jesus will. Seid ihr bei mir? Macht bis hierhin Sinn, oder? Jetzt ist nur die Frage, wie kann ich diese Dynamik überwinden, dass das Leben im Geist mein Alltag wird, dass man mich nicht mehr von Jesus unterscheiden kann. Das klingt jetzt vielleicht dramatisch, was für Superchristen. Das ist eigentlich das, was Jesus als das Banalste, Normalste des Christentums ansieht. Das ist nicht für Superchristen. Wenn wir predigen, dass es für Superchristen ist, dann haben wir alles falsch gemacht, weil es nicht für Superchristen ist, sondern es ist für den normalsten Christ. Im Geist zu leben und das Fleisch zu kreuzigen. Und ich vermute, wir alle oder die meisten von uns haben das hinter sich, dass sie wiedergeboren wurden, aus Geist geboren wurden. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, es ist deine alltägliche Aufgabe, deine sekündliche Aufgabe, das Fleisch zu kreuzigen, gekreuzigt zu lassen, als Opfergabe auf dem Altar zu lassen. Deswegen spricht Paulus von einem lebendigen Opfer. Und vom Geist geleitet zu sein. Und hier gibt es einen Denkfehler, der schon recht früh im Christentum anfängt. Eine der frühesten Denkfehler. Und zwar glauben wir, dass mit Fleisch das hier gemeint ist. So Hände, Arme, Beine, Kopf, Füße. Wisst ihr, was ich meine? Also wir haben ganz früh gelehrt und geglaubt, zum Beispiel deswegen kamen so Lehren rein wie, dass eheliche Beziehungen Sünde sind. Ich hatte mal so eine Bekannte von mir hatte so eine süße Begegnung in einer sehr traditionellen Messe. Ich liebe die katholische Kirche, nicht falsch verstehen. Super Leute. Aber diese Dame, meine Bekannte ging zu ihr hin und hatte ein Wort von Gott für sie und sagte, hey, Gott sieht dich als rein. Und die guckte ganz verwirrt und sagte, ich bin doch verheiratet. Für die war, dass sie nicht ohne eheliche Beziehung liebt, war für sie das Zeichen, dass sie nicht rein ist. Das ist eine der frühesten Irrlehren. Weil, ist auch irgendwie vielleicht ein bisschen missverständlich, dass wir sagen, unser Fleisch, unser Körper sei mit Fleisch gemeint und mit Geist sei irgendwie sowas Hyperspirituelles gemeint. Das ist in der Tat nicht korrekt. Unser Körper ist viel geistlicher, als wir denken. Paulus schreibt, als er den Korinthern versucht zu erklären, wieso Prostitution keine gute Idee ist, wieso sie das nicht mehr, das war früher am Tempel recht normal, Tempelprostitution, und die haben gefragt, dürfen wir das jetzt noch und so, und er sagt so, nee, das hat einen Grund. Ihr könnt doch nicht euren Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, damit ist der physische Leib gemeint, weil anders können sie ja nicht eine Beziehung mit einer Prostituierten eingehen, damit ist der physische Leib gemeint. Ihr könnt den doch nicht, den Tempel des Heiligen Geistes, zu einem Leib mit einer Prostituierten machen. Was sagt Paulus hier? Euer Leib ist viel geistlicher, als ihr denkt. Euer Leib ist Teil des Tempels des Heiligen Geistes. Euer physischer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, unser Körper ist nicht das, was wir Fleisch nennen. Mit Fleisch ist das alte Selbst gemeint. Das, was sich Jesus nicht unterordnen will, sondern was sich ständig selbst auf den Thron setzen möchte. Was immer Jesus vom Thron wegnehmen möchte und sagt, ja, aber ich will doch auf den Thron. Ich weiß es doch besser. Das ist der Sündenfall bei Adam und Eva. Die sagen, wir wollen selber richtig und falsch entscheiden dürfen. Nicht Gott entscheidet richtig und falsch, wir wollen es selber entscheiden dürfen. Wir tun das ständig. Das ist das, was wir Sünde nennen. Könnt ihr mir bis dahin folgen? Okay, ist wichtig zu verstehen, unser Körper ist extrem geistlich. Deswegen ist nicht zu unterschätzen, was ihr mit eurem Körper tut. Das fängt mit Sport an und es endet mit Sünde. Wir müssen unseren Leib pflegen, weil er geistlich ist, er ist Tempel des Heiligen Geistes. Dort ist der Heilige Geist eingezogen. Gott hat uns einen physischen Leib gegeben, den wir pflegen müssen. Und genauso wenig dürfen wir unseren Leib für Sünde gebrauchen, in jeglicher Hinsicht. Und es fängt mit ungesundem Essen an und es endet bei ungesunden Beziehungen. Wisst ihr, was ich meine? Weil unser Leib extrem geistlich ist. Der Leib ist Teil dessen, was wir Leben im Geist nennen. Vom Geist geleitet sein. Das heißt, wir kreuzigen nicht diesen Leib hier, wäre ja auch irgendwie absurd, dann wären wir alle tot, sondern wir kreuzigen unser altes Selbst, das, was sich Jesus nicht unterordnen möchte. Seid ihr bei mir? Und da ist jetzt die Frage, wie geht das? Und ich möchte gar nicht mehr allzu viel Zeit nehmen, aber ich möchte euch ein paar Punkte geben. Wie funktioniert dieses Leben im Geist? Wie funktioniert dieses Leben im Geist? Und ich sage nicht, versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, ich habe das perfekt erkannt, ich mache das schon perfekt, nicht, dass ihr nachher alle kommt und denkt, ich bin da so ein Superchrist. Nein, aber ich bin auch auf diesem Weg und das, was ich glaube, was Gott mir gegeben hat, möchte ich einfach mit euch teilen. Nicht, dass mir jemand Heuchelei vorwirft, das wäre ärgerlich. Welches Bild verwendet Paulus? Welches Bild haben wir gerade aufgegriffen? Das ist ein wunderschönes Bild. Das ist das Bild des Tempels des Heiligen Geistes. Das Leben im Geist müsst ihr euch vorstellen, als ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und der bist du, de facto. Dein Geist, dein Leib, dein innerer Mensch. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du von neuem geboren bist, wenn du der Mensch bist, der aus Geist geboren ist, und er seid ihr, dann bist du der Tempel des Heiligen Geistes. Okay, was ist ein Tempel? So rein faktisch. Was ist ein Tempel? Danke, sehr schön, Leonardo. Ein Ort, wo Gottes Gegenwart lebt. Das ist eins mit Sternchen. Ein Ort, wo Gottes Gegenwart lebt. Der Tempel, wenn ihr ans Alte Testament denkt, da war Gott nicht überall, da war Jesus nicht überall verfügbar, sondern die Leute mussten zum Tempel gehen nach Jerusalem. Das hatte politische Konsequenzen. Das Nordreich, als das Land sich teilt, fällt vom Glauben ab. Das Nordreich ist übrigens nie wieder zurückgekehrt. Nur das Reich Juda kehrt aus der Gefangenschaft zurück. Die fallen ab, weil es hatte eine politische Konsequenz sogar, dass der König vom Nordreich Angst hatte, dass sie immer alle zum Südreich nach Jerusalem gehen müssen, um dort zum Tempel zu gehen. Also hat er gesagt, jetzt stelle ich selber Altäre auf im Nordreich, damit die nicht ständig zu dem anderen König gehen müssen und ich irgendwie hier politische Probleme bekomme und der die irgendwie beeinflusst. Wisst ihr, was ich meine? Es hatte sogar eine politische Dimension. Die mussten zum Tempel gehen, physisch, nach Jerusalem, um Gottes Gegenwart zu erleben. Was war der Tempel noch? Der Tempel war ein Ort der Anbetung. 24,7 ist dort Weihrauch aufgestiegen und wurde angebetet. Was ist der Tempel noch? Ein Ort, wo Worship war. In der Bibel könnt ihr nachlesen, was es für Tempelmusiker gab. Wir sind nicht sehr modern und innovativ mit dem hier. Das haben die von Anfang an gemacht. Was ist noch? Was ist noch an so einem Tempel? Was charakterisiert den noch? Wieso sind Leute dorthin gegangen? Die haben dort Opfer gebracht. Die haben Opfer aus verschiedenen Gründen gebracht. Es gab einmal Opfer der Danksagung. Wenn ich Gott Dank sagen wollte, habe ich ihm, das war das damalige Konzept des Zehntengebens, ich habe ihm den ersten Teil all meiner, was er mir gegeben hat, gegeben, als Danksagung. Oder ich habe geopfert, weil ich was falsch gemacht hatte und das musste gesühnt werden, weil Jesus noch nicht gestorben war mit dem Blut des Tieres. Das heißt, das war ein Ort der Großzügigkeit, der Danksagung, ein Ort der Wiederherstellung und der Vergebung. Und ich bin zum Tempel gegangen, wenn ich dringend was brauchte. Also Leute, die keine Kinder bekommen haben, die sind zum Tempel gegangen. Samuel entsteht so, der Prophet Samuel. Sie bittet dort, Gott, ihr einen Sohn zu schenken, passiert. Es war ein Ort, wo du mit Gott in Beziehung treten konntest, wenn du was von ihm gebraucht hast. Das sind alles Charakteristiken des Tempels. Jetzt kommt Jesus auf die Erde und als er stirbt, passiert was ganz Signifikantes. Der Vorhang des Tempels zerreißt genau in der Mitte. Der Vorhang des Tempels war das, was das Allerheiligste, wo Jesus wirklich, wo Gott wirklich physisch gegenwärtig war, in der Bundeslade, wird auf einmal für alle Menschen verfügbar. Es ist nicht mehr nur ein Priester einmal im Jahr, sondern auf einmal wird es verfügbar für jeden. Wir unterschätzen, wie signifikant das eigentlich ist. Damals war das das Wertvollste, was dir passieren konnte, irgendwie mit der Gegenwart Gottes in Kontakt zu kommen und auch das Gefährlichste. Der Priester durfte nur ein einziges Mal. Und er musste ganz viele rituelle Handlungen vollziehen, weil er sonst gestorben wäre. Und auf einmal wird das verfügbar für jeden von uns. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Wer ist der Tempel heute? Der Tempel physisch wird dann eingerissen, die Römer machen ihn kaputt. Bis heute ist er nicht wieder aufgebaut, auch wenn es immer mal wieder Bestrebungen gibt. Es braucht aber den Tempel nicht wieder physisch in Jerusalem aufgebaut. Ich sag euch, wo der Tempel ist. Hier sitzen sehr viele. Hier sitzt einer. Da sitzt einer. Da sitzt einer, da sitzt einer. Seid ihr bei mir? Das bedeutet, all diese Dinge, von denen wir gerade gesprochen haben, ein Ort der Gegenwart Gottes, ein Ort der Anbetung, ein Ort, an dem der Geist Gottes wirkt, ein Ort, an dem Vergebung stattfindet, ein Ort, an dem Gott gedankt wird, ein Ort, an dem Leute das bekommen, was ihnen fehlt, Versorgung. Das ist dieser Ort hier. Das bist du. Das bist du. Und ihr müsst euch das immer wieder sagen. Wir predigen oft über Identität, Identität in Christus. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir sagen immer, wir sind Söhne und Töchter Gottes und das ist sehr richtig. Aber wir betonen nicht oft genug, unsere Identität ist, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. 24,7. Wer regiert im Tempel? Wer regiert im Tempel? Das ist ganz einfach. Wer macht Ansagen? Gott regiert dort. Jesus, der Heilige Geist. Wenn du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, regiert dort der Heilige Geist. Und ich sage euch eins, das ist etwas, was wir kultivieren müssen. Wir müssen diese Offenbarung in unser Herz bekommen, vom Kopf ins Herz, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und unser Alltag muss so aussehen, dass egal wo ich bin, bin ich Tempel des Heiligen Geistes. Ich fahre U-Bahn. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Jeder, der neben mir sitzt, hat das gleiche Erlebnis, was die Leute damals hatten, wenn sie zum Tempel nach Jerusalem gepilgert sind. Die Wolke der Herrlichkeit kommt, die Leute können gar nicht mehr da reingehen. Es gibt übrigens Leute, die es wirklich erlebt haben. Und ich glaube, dass es eigentlich Standard sein sollte, dass wir das alle tagtäglich erleben. Vor ungefähr 100 Jahren, zwischen 1915 und 1930, gab es einen Missionar, ich glaube auf den Philippinen, Frank Laubach, hat unser Missionar unter Muslimen dort gewirkt. Wenn Leute neben dem saßen, die konnten nicht neben ihm sitzen, die haben angefangen zu zittern. Die konnten nicht anders. Und die haben gesagt, was ist los mit dir? Was trägst du auf dir? Der hat nicht mal proaktiv von Jesus erzählen müssen. Nicht falsch verstehen, wir sollen proaktiv von Jesus erzählen. Aber die Leute konnten gar nicht anders, als zu fragen, was ist los? Die haben das Erlebnis gehabt, was die Leute im alten Israel hatten, wenn sie zum Tempel gegangen sind. Die haben gemerkt, ich bin in der Gegenwart Gottes. Genau das ist deine Identität. Das ist deine Identität, das ist deine Bestimmung, das ist deine Aufgabe, das ist der Sinn deines Lebens. Und wenn wir das nur als nettes Bild und als nette Idee, die irgendwo in der Bibel vorkommt, abtun, dann verpassen wir eigentlich das, was Gott von uns Tag aus, Tag ein, Tag und Nacht möchte. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das, als Tempel des Heiligen Geistes zu leben? Was bedeutet es, ein Leben im Geist zu führen? Wenn ich Tempel des Heiligen Geistes bin, dann kann ich nicht in Sünde leben. Sünde und der Tempel, das hat keinen Platz. Das war früher ganz dramatisch. Die gehören nicht zusammen. Die können nicht koexistieren. Das heißt, je mehr der Heilige Geist in mir Raum bekommt, je mehr ich das praktiziere, dass ich Tempel des Heiligen Geistes bin, desto weniger hat Sünde Platz. Ich hatte so Momente in meinem Leben, da war der Heilige Geist so nah, ich hätte nicht sündigen können. Ich hätte es physisch nicht gekonnt. Mir ist es ein einziges Mal so passiert, dass ich es wirklich miterleben durfte. Da saß ich in der U-Bahn und da kam auf einmal eine Werbung, die sehr explizit obszön war. Und ich habe auf einmal angefangen zu zittern und ich konnte nicht aufhören. Das war, als ob der Heilige Geist in mir, und ich habe die Erfahrung leider nicht oft genug gemacht, aber es war, als ob der in diesem Moment, ich konnte da nicht bleiben, ich wusste gar nicht, was mir passiert ist. Und ich glaube, dass wir so ein Leben führen sollten. Ich glaube es nicht nur, ich bin davon 100% überzeugt. Wir sollten dieses Leben im Geist und dieses Praktizieren der Gegenwart Gottes zu unserem alltäglichen Geschäft machen. Und wenn wir diesen Fokus auf ich praktiziere die Gegenwart des Heiligen Geistes haben. Ich sage euch eins, es wird ganz leicht, die Werke im Fleisch zu töten. Weil ich habe gemerkt, wenn ich aus meiner Kraft probiere, die Werke im Fleisch zu töten, ich schaffe das nicht. Manche von uns sind sehr diszipliniert und die können darin sehr gut werden. Die können so gut werden, dass die nach außen hin nicht einen Fehler mehr machen. Aber in unserem Inneren scheitern wir dann doch. Das ist das, was wir Religiosität oder Gesetzlichkeit nennen. Das wirkt oft sehr beeindruckend. Die machen nichts falsch, sagen die richtigen Dinge. Aber letzten Endes kommen wir doch mit Disziplin alleine, mit unserer eigenen Kraft nicht weit genug. Okay, ich habe jetzt noch ein paar dramatische Punkte und hier müssen wir das kurz nachsehen. Ich sage euch eins, du kannst sehr viele christliche Dinge machen, die sehr christlich klingen. Und du kannst sie rein im Fleisch machen und wir machen das viel zu oft. Du kannst im Fleisch beten. Und ich sage euch eins, dann hat Gebet gar keine Macht. Gebet alleine. Und ihr dürft mir das jetzt, ich weiß gar nicht, wir nehmen das auf. Egal. Ich sage es einfach trotzdem. Ich sage euch eins, Gebet auf, also rein Gebet an sich, als ein Plappern von Worten, hat keine Kraft. Hat keine Kraft. Seid ihr bei mir? Sagt ihr, ist das Häresie? Nein, nein, auch die Muslime beten. Also die Buddhisten, die beten mehr als wir Christen. Das reine Sagen von Worten hat keine Kraft. Mir tut es manchmal sehr leid, es gibt sehr viele Strömungen, und die haben was erkannt im Christentum, aber die betonen ganz stark, dass ich muss die richtigen Sachen sagen und das ist gut, wir sollten nichts Falsches sagen, wir prophezeien über unser Leben. Aber alleine das Bekennen und Plappern, alleine das, ich betone es immer mehr, wird dir nicht geben, was du gerne hast. Die Frage ist nämlich, machst du das aus deiner eigenen Kraft, aus deinem Fleisch heraus oder lebst du im Geist? Jesus sagt ganz spannende Sachen. Er sagt, alles, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das werde ich euch tun. Wenn du im Geist lebst und vom Geist geleitet bist, dann ist das eine Verheißung, die für dich gilt. Weil dann willst du ja nur das, was der Heilige Geist auch will. Dein Selbst ist ja gekreuzigt worden. Dann wirst du Dinge erleben, dass du den Herrn etwas fragst und es wird sofort geschehen. Genau so funktioniert das übrigens mit Heilungen. Jesus sagt, plappert nicht wie die Heiden. Seid ihr bei mir? Ich hoffe, ich verwirre hier niemanden, aber versteht ihr, was ich meine? Das ist der Unterschied zwischen Leben im Fleisch und wir können, ich sage euch eins, Worship können wir sehr gut im Fleisch machen. Worship können wir sehr gut im Fleisch machen. Dann hat es aber keine Kraft. Dann können wir es auch lassen. Also dann ist es ein nettes Konzert, es hat sich auch gut angefühlt. Aber es ist nicht das, was wir Worship nennen, weil der Vater sucht Anbeter in Wahrheit und in Geist. Seid ihr bei mir? Bedeutet, wir müssen zu einer Familie, einer Gemeinde von Leuten werden, die das kultivieren, im Geist zu leben und die Werke des Fleisches keine Macht mehr haben zu lassen. Und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, weil ich schaffe es nicht aus meiner Kraft, das Fleisch zu töten. Ich kann mich noch so viel anstrengen. Wenn ich eine gute Woche habe, schaffe ich das eine Woche. So bis Freitagabend. Und dann kommt dieser nervige, nee, da ist Giant Slayer, da schaffe ich es. Samstag früh. Wisst ihr, was ich meine? Okay, wie schaffe ich das, dem Heiligen Geist so viel Raum zu geben in meinem Leben, dass seine Kraft mein Fleisch tötet und nicht mehr meine Kraft sein Fleisch tötet? Weil sonst probieren wir mit Fleisch das Fleisch zu töten. Das funktioniert halt nicht. Das funktioniert nur, wenn der Geist mir hilft, das Fleisch zu töten, ein lebendiges Opfer zu sein. Okay, es fängt damit an, dass wir diese Identität, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes, leben. Dass wir uns das bewusst machen, dass wir diese Offenbarung haben und dass wir anfangen zu kultivieren, das zu machen, was ein Tempel macht. Okay, wir sind dieser Ort der Danksagung. Wir sind dieser Ort, an dem die Gegenwart Gottes Raum bekommt. Okay, was heißt das? Ich sage euch eins, das ist etwas, was wir praktizieren. Weil der Heilige Geist ist eine Person, der ist nicht nur eine Kraft, irgendwie ein obskures Gefühl in der Luft, der ist eine Person. Und mit einer Person kultivierst du eine Freundschaft. Die Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu kultivieren, das heißt, dich vom Geist leiten zu lassen, ist genauso, wie wenn du eine Freundschaft mit einem Menschen kultivierst. So, wenn ich meine Freundschaft mit Philippe vertiefen will, was würde ich machen? Naja, wir verbringen mehr Zeit zusammen. Aber wir würden vielleicht was Cooles zusammen machen. Wir gehen, keine Ahnung, Boot fahren, Paintball spielen, keine Ahnung, was man so machen kann. Ich kriege einen Daumen nach oben, sowas in der Art. Was macht ihr, wenn ihr eine Freundschaft kultiviert? Genau das Gleiche machst du mit dem Heiligen Geist. Wenn du eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist kultivieren willst, dich vom Geist leiten lässt, dem Geist Raum gibst, practicing his presence, ein Tempel des Heiligen Geistes bist, das sind alles verschiedene Worte für ein und dasselbe. Dann machst du genau das Gleiche, du praktizierst, du kultivierst deine Freundschaft wie mit jedem anderen Freund. Okay, du musst mit ihm Zeit verbringen. Was mache ich noch mit Freunden? Naja, ich werde sie anfeuern, ihnen gut zureden, ihnen Geschenke machen. Ich werde ihnen zuhören. Das machen wir übrigens viel zu selten mit unserer Beziehung mit Jesus. Ich rede sehr viel. Ganz oft ist es so ein plapp, 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 und dann ist es fertig. Und Jesus denkt sich, also ich hätte so ein paar Sachen, die hätte ich auch gern geteilt. Aber dann muss ich schon wieder weg. Wisst ihr, was ich meine? Okay, und du fängst an, eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu kultivieren. Und das ist nicht ein Werk, das ich krampfhaft kultiviere, sondern es kommt ganz natürlich. Ich will mit ihm befreundet sein. Ich fange an, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich merke, es gefällt mir, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich merke, er ist ein richtig guter Freund geworden. Ich will lieber mit ihm Zeit verbringen, als mit anderen Freunden. So ist es, wenn ihr einen guten Freund, am besten, ihr habt euch verliebt. Auf einmal werden Leute, die ihr auch ganz cool findet, uninteressant. Ja, aber weil ihr euch halt verliebt habt und nur noch mit dieser Person Zeit verbringen wollt. Das Gleiche passiert, wenn ihr dem Heiligen Geist Raum gebt und eine Freundschaft mit ihm anfangt. Auf einmal, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich sag euch eins, ihr werdet merken, wie es viel leichter wird, die Werke des Fleisches zu töten. Er hilft euch dabei. Auf einmal, ja, ich will ja nur noch ihm Raum geben. Das kann man übrigens ganz praktisch tun. Ein paar Leute gibt es, die mich sehr inspiriert haben. Bruder Lorenz ist ein Mönch aus dem 16. Jahrhundert. Frank Laubach, den habe ich euch gerade schon genannt. Die haben ein und dasselbe gemacht. Frank Laubach hat es von Bruder Lorenz. Die haben einfach angefangen, sich eine Zeit zu nehmen, wo sie sich immer wieder auf Jesus ausrichten. Die haben angefangen, das einmal pro Stunde zu machen, einmal pro Viertelstunde zu machen, alle 5 Minuten zu machen. Das ist nicht gesetzlich, das ist nicht verkrampft, sondern es kommt ganz natürlich, wenn du mit jemandem befreundet bist. Einmal kurz Hallo zu sagen, danke, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, Heiliger Geist, dass du mir Jesus realer machst, als die Leute hier um mich herum sind. Danke, Heiliger Geist, dass du mein Leben führst und ich mich deiner Leitung unterordne. Danke, dass ich ein Tempel bin deiner Gegenwart und du in mir wohnst. Wenn ihr anfangt, das zu machen, wenn ihr anfangt, das zu machen, diese Freundschaft zu kultivieren, ich sage euch eins, euer Leben wird innerhalb kürzester Zeit, ich würde mal sagen, innerhalb von weniger als 3 Monaten, stellt sich euer gesamtes Leben auf den Kopf. Weil, wo der Geist regiert, das Leben im Geist, da sind all die Dinge verfügbar und möglich. Weil das Leben im Geist bedeutet, ich bekomme Jesus geschenkt. Er ist persönlich anwesend und in ihm ist alles, was ich brauche. Alle Versorgung, alle Heilung, alle Befreiung. Da werden diese Sätze auf einmal wahr, wie ich gerade gesagt habe, dass er sagt, alles, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen will ich euch geben. Naja, mein Wille ist ja so stark seinem Willen untergeordnet, dass ich anfange, andere Gebete zu sprechen. Und zwar nicht mehr zu plappern, Jesus, ich hätte gerne und ich Ferrari und ihr wisst schon. Sondern ich frage ihn, Gott, was willst du eigentlich, dass ich bete? Dein Gebet soll mein Gebet werden. Seid ihr bei mir? Ja. Heiliger Geist, was soll ich beten? Bete du durch mich. Wisst ihr, wie viel kraftvoller ein Gebet wird, wenn er durch dich betet? Wisst ihr, wie viel kraftvoller euer Alltag wird, wenn er durch euch arbeitet? Ich sag euch, unser Alltag sollte so krass sein, wir haben den heftigsten unfairen Wettbewerbsvorteil dieser Welt auf unserer Seite. Weil das, was ich gerade versuche zu teilen, das ist nicht nur für den Sonntag, die 3 Stunden, die wir hier sind. Gerade das nicht. Das ist für 24/7. Wir sollten es uns angewöhnen. Wir sollten es kultivieren, das im Alltag zu machen, an der Uni, auf eurer Arbeit. Ihr habt den krassesten Helfer. Ihr habt den, der euch in aller Wahrheit leitet. Ihr habt die Weisheit in Person. Ich sag euch eins, das ist ganz spannend, und jetzt dürft ihr mir nicht vorwerfen, ich predige ein Wohlstandsevangelium, aber die Sprüche sagen, wer der Weisheit folgt, Wohlstand und Reichtum sind dort. Der Heilige Geist ist die Weisheit personifiziert. Ich sag euch, ihr würdet krass erfolgreich sein in allem, was ihr tut. Aber es ist ja gerade nicht aus selbstsüchtigen Gründen. Gerade deswegen ist es kein Wohlstandsevangelium, ist ja auch gar nicht meins. Sondern ich habe ihn und in ihm ist alles. Alle Weisheit, alle Versorgung. Und natürlich werden sich die Leute denken, krass, was für Reden hältst du auf der Arbeit? Was für Vorträge hältst du? Woher hast du immer diese brillanten Ideen? Naja, ist ganz einfach, von mir sind sie halt doch nicht. Ich gebe halt nur der Weisheit in Person in meinem Leben Raum. Ich habe halt nur Zugang zur Wahrheit persönlich. Und der Heilige Geist verrät mir halt, was ich gerade so brauche. Nicht, um meine selbstsüchtigen Wünsche zu befriedigen. Lest den Galaterbrief. Nicht, um meine selbstsüchtige Natur zu befriedigen. Die wird ja gerade gekreuzigt. Seid ihr bis hierhin bei mir? Okay, ich habe einen allerletzten Punkt, den ich mit euch teilen will. Ich mache es kurz. Das hat mir geholfen, das noch am ehesten umzusetzen. Das ist ein letzter Punkt. Das ist aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, da heißt es, auf Englisch klingt das schöner, be still and know that I am God. Amen. Ich sage euch eins, dieses, wir kultivieren ein Leben im Heiligen Geist, funktioniert ganz wunderbar, wenn wir anfangen zu lernen, was es bedeutet, be still. Sei still und wisse. Sei still und verstehe, dass ich Gott bin. Weil, das, was ich gemerkt habe, ist, dass ich aus eigener Kraft die Dinge nicht tun kann. Ich kann nicht mal anbeten aus eigener, ich kann nicht mal beten, ich kann nicht mal worshipen aus eigener Kraft. Ich muss es ihnen tun lassen. Und ich will euch zu einer Sache ermutigen. Und Jana, wenn ich dich vielleicht am Klavier haben kann, wo auch immer du gerade bist. Danke. Wir müssen es wieder lernen, was es bedeutet, still zu sein. Wir haben das verlernt, als gesamte Generation. Weil wir in einer Zeit leben, wo uns alles anschreit. Wo wir ständig Bildern, Stimmen, Worten ausgesetzt sind. Man liest einmal die Nachrichten und denkt sich, what the heck? Wisst ihr, was ich meine? Jetzt gibt es einen signifikanten Unterschied. Still und leise sind 2 verschiedene Dinge. Still bedeutet übrigens nicht, dass es akustisch still sein muss. Still ist eine tiefe innere Ruhe. Still ist eine tiefe innere Ruhe. Be still and know that I am God. Die verstanden hat, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Heiliger Geist, du bekommst allen Raum der Welt. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und du musst ihn ausführen. Und wenn ich ein Tempel bin, dann ist mein einziger Sinn und Zweck, ein Ort deiner Gegenwart zu sein. Und dann einmal tief durchzuatmen und die Mühen und das eigene Bemühen sein zu lassen und zu sagen, okay, Heiliger Geist, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich pack's nicht alleine. Be still. Und das Einzige, was ich noch machen muss, ist and know that I am God. Und verstehen, dass er Gott ist. Dass er Gott ist. Dass er es in der Hand hat. Dass er es am Kreuz vollbracht hat. Dass er mir den Helfer gelassen hat, der mich dazu befähigt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Dass es seine Gegenwart in meinem Leben ist. Und ich sage euch eins, fangt an zu praktizieren, was es bedeutet, be still. Ich sage euch, be still könnt ihr auf einem Rockkonzert machen. Be still könnt ihr auf einer Luftwaffenbasis machen, wo ein Kampfjet nach dem anderen startet und die zugelassene Lautstärke für eure Ohren um Weites überschritten ist. Da geht es nicht darum, ob es leise oder laut ist, auch wenn es manchmal hilft, Lärm auszuschalten, mir hilft das. Aber du kannst das ganz genauso, be still kannst du an einem Arbeitsplatz machen in einem Großraumbüro. Das kannst du in einem vollen Fußballstadion tun. Be still and know. Und wenn wir zu einer Church werden, die anfängt zu praktizieren, seiner Gegenwart Raum zu geben, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Jetzt kommt der spannende Punkt. Euer Selbst, die Person, die ihr sein sollt, die kommt von Jesus. Weil man könnte sagen, mein Ich muss immer sterben. Nein, 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 das ist nicht dein wahres Ich. Dein wahres Ich kommt vom Herrn. Dann wird eure wirkliche Identität zur Entfaltung kommen. Dein wahres Ich, der du immer sein wolltest und solltest. Wir sprechen oft von Selbstverwirklichung. Das ist die einzige Möglichkeit, dass unser Selbst sich wirklich verwirklicht. Das göttliche Selbst. Nicht das gebrochene Selbst, das selbstsüchtige, sündige Selbst. Das göttliche Selbst sich verwirklicht. Seid ihr bei mir? Okay, wir wollen uns noch ein paar Minuten nehmen, das einfach mal auszuprobieren. Wir legen sehr viel Wert auf diese Ministry Time. Ich glaube, ihr wisst es. Und wir wollen das einfach mal ausprobieren, was es bedeutet, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Be still and know. Sei still und wisse, dass er Gott ist. Dass kein Problem zu groß ist. Wenn man in die Welt schaut, könnten wir so viel Angst haben. Ich habe keine Angst. Ich habe wirklich keine Angst. Was soll schon passieren? Ich habe ihn und ihn kann ich nicht verlieren. Das schreibt Paulus. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Ob ich lebe oder sterbe, ist letzten Endes egal. Richtig sterben kann ich gar nicht mehr, weil Jesus sagt, dass wir vom Tod ins Leben übergegangen sind. Wir wollen es jetzt mal kurz üben. Wir fangen heute an, aber ihr müsst verstehen, es ist nicht nur für heute. Wenn ihr das nur hier macht, dann werdet ihr irgendwann verhungern. Und ihr werdet auch nicht eurer Aufgabe nachkommen. Tempel bist du nicht nur am Sonntag. Da kommen wir alle zusammen, das ist sehr schön, das macht es ein bisschen leichter. Tempel ist 24/7, egal wo du bist. Das Leben im Geist ist 24/7. Du praktizierst es, ob du wach bist oder schläfst übrigens. Dazu gehören übrigens auch deine Träume. Du kannst dem Heiligen Geist auch deine Träume anvertrauen. Und ich sag dir, wenn du das machst, wirst du anfangen zu träumen. Wir verbringen sehr viel Zeit arbeitend, schlafend. Auch diese Zeit müssen wir Gott anvertrauen. Um ein Leben im Geist zu praktizieren.